Ich wurde gebeten, heute über, mit euch zusammen über den Kapitel 53 von, aus dem Jesaja-Buch nachzudenken. Ich verbinde Jesaja 53, ich meine, viele von euch werden kennen, was da drin steht, sehr stark mit Brasilien, weil das erste Mal, wo ich so bewusst so ein Erlebnis hatte, was ganz stark auch mit Jesaja 53 war, das war in Brasilien. Aber zunächst einmal, dieses Kapitel 53, das ist wohl das deutlichste Kapitel, wo es am deutlichsten das ganze Evangelium rauskommt. Oder anders gesagt, so viele wörtliche Erfüllungen, wie aus diesem Kapitel im Alten Testament, die man heute auf Jesus beziehen, gar nicht anders kann, als auf Jesus zu beziehen, gibt es, glaube ich, nur im Alten Testament, im Jesaja 53. Es ist deswegen wahrscheinlich auch ein Grund, warum in den jüdischen Synagogen dieses Kapitel kaum noch vorgelesen wird. Ich würde nicht sagen verboten, aber sie weigern sich, das Kapitel vorzulesen, weil es eben so stark auf Jesus zeigt. Weil sich das ganze Kapitel so stark nur noch mit Jesus zu vergleichen ist. Wie ich schon sagte, jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, habe ich Bilder im Kopf. Ich meine, im Kapitel 53 geht es ja auch um die Leiden Christi, um Karfreitag. Und das, ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung auf Karfreitag, wenn wir über diese Verse heute nachdenken. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und gerade eben, da habe ich bestimmte Bilder im Kopf. Und diese Bilder kommen aus einem Film. Ihr wirst wahrscheinlich wissen, aus welchem, ne? Die Passion Christi von Mel Gibson. Es ist, muss ich zugeben, es ist ein umstrittener Film. Aber trotzdem, das erste Mal, wo ich diesen Film gesehen habe, und da sind ja ganz starke Bilder, gerade über das Leiden Jesu. Das war in Brasilien gewesen. Und wir hatten mit mehreren Gemeinden aus der Stadt zusammen eine Großevangelisation veranstaltet, haben eine riesen Leinwand aufgebaut, haben sehr gutes Equipment bekommen für diese Veranstaltung. Also es war ein richtig guter Sound und wir hatten einen richtig guten Projektor gehabt, sodass wir viele Menschen aus der Stadt eingeladen haben und es kamen auch. Also ganz genau weiß ich nicht mehr, wie viele es waren. Auf jeden Fall waren es mindestens 1000. Das war ja keine Riesenstadt. Das heißt, die Imbituva, wo wir gedient haben, hat so ca. 30.000 Einwohner. Aber es waren ca. 1000 Menschen dort vor Ort, vor dieser Leinwand, und wir schauten uns diesen Film an. Und mich hat eben gerade diese Szenen, bestimmte Szenen aus diesem Film, sehr stark berührt. Deswegen verbinde ich das sehr stark auch mit Jesaja 53, weil gerade dieser Film fängt ja mit einem Vers aus Jesaja 53 an. Sicher habe ich von klein auf von Jesus gehört, weil ich aus einem christlichen Elternhaus bin und von klein auf auch vom Opfer Jesu gehört. Aber als ich dann diesen Film sah und diese Szenen dort sah, war mir erst bewusst, oder ich hatte das Gefühl, Augenzeuge zu sein, persönlich dort gewesen zu sein, als Jesus eben ausgepeitscht und gekreuzigt worden ist. Klar, es liegt natürlich daran, dass man von einer riesen Leinwand auch steht. Und mit mir ganz viele andere Menschen auch. Man steht davor und man fühlt sich total hilflos. Weil man das Gefühl hat, man ist Zuschauer und man kann nichts tun. Wie Jesus in seinem Scheinprozess dort unter Augen eines aufgewiegelten Mobs, korrupten Römern, verängstigten Anhängern seine Kreuzigung entgegengeht, gehen musste. Aber der Film fängt mit einem Vers an, aus Jesaja 53, Vers 5. Und das ist ziemlich ernüchternd, was Jesaja dort schreibt. Jesaja 53, Vers 5, da heißt es nämlich: Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja stellt ganz klar fest, worum es hier geht. Es geht um dich. Es geht um mich. Ich kann mich nicht herausreden und sagen, okay, das ist vor ein paar tausend Jahren passiert, was kann ich daran ändern? Es ist schlimm, was passiert ist. Aber was kann ich daran ändern? Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich ganz anders gehandelt. Wirklich? Hättest du dich anders entschieden als Pilatus, wenn du dort gewesen wärst? Wärst du einer seiner Anhänger, wärst du dann nicht geflohen, als Jesus verhaftet worden ist? Oder hättest du die Nähe Marias gesucht? Oder die Nähe Jesu gesucht wie Maria? Was ich sagen will, es geht in diesem ganzen Geschehnis in Jesaja 53 hauptsächlich um dich und mich. Und als wir da so standen vor dieser riesen Leinwand und hunderte von Menschen um mich herum, viele von denen kannte ich, weil viele auch aus unserer Missionsgemeinde waren und viele auch einfach bekannt waren. Und Brasilianer sind sehr lebendig, ne? Die können den Mund nicht halten. Das heißt, während des Films wurde ständig geschnattert an allen Seiten. Und als der Film anfing und dann auf einmal, als diese Bilder kamen, wo Jesus da gequält worden ist von den Römern, und wie Jesus gekreuzigt worden ist, war auf einmal Stille. Die Menschen waren so schockiert, teilweise standen sie mit einer Hand vom Mund und mit großen Augen schockiert, betroffen. Ob sie jetzt wirklich persönlich betroffen sind, ob sie wirklich verstanden haben, dass es wirklich um sie geht bei dieser Szene, bei diesem Geschehnis, was Jesus für sie getan hat, weiß ich nicht. Viele von ihnen, ich weiß, einige von ihnen, weiß ich, die bei uns dann später in der Gemeinde waren, sind durch diesen Film zum Glauben gekommen. Sind durch diese Szene zum Glauben gekommen, weil sie erkannt haben, es ist zwar schrecklich, was da passiert, aber es geht um mich. Ich würde gerne mit euch diesen Kapitel einmal durchlesen. Jesaja 53, die Verse 1 bis 12. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb, ausgetrocknetem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm kein Klagen. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben aus dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen und sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hatte viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen. Soweit das Wort Gottes. Christus, der Verabscheute. Ich stell mir das mal vor, da ist Jesus, immerhin Gott in Person, unterwegs in Israel, schon äußerlich unscheinbar, weder stattlich noch schön, sagt die Bibel. Er wurde verachtet von den meisten. Und noch mehr wurde er gemieden. Man wollte nicht besonders viel von ihm wissen. Und als er dann nach seiner Folterung zur Hinrichtung ging, war dieser Anblick für viele überhaupt nicht mehr ertragbar. Da hörte man nur noch König der Juden, Gottes Sohn, Blut überströmt, zerfetzte Haut, mit Dornenkranz gekrönt, sich kaum noch auf den Füßen haltend, geschunden, geprügelt, getreten, angespuckt, ausgelacht und schließlich dann angenagelt an zwei Holzbänken, Balken. Dazu sind Menschen fähig. Damals, und ich bin überzeugt, dass es heute auch Menschen gibt, die dazu fähig sind. Menschen können quälen und erniedrigen und erwürgen, entwürdigen und dabei sogar noch Lust empfinden. In Haiti sagte mir mal ein Haitianer zu mir, er sagte, die schlimmsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, das waren meine eigenen Landsleute. Ich habe noch nie Menschen kennengelernt, die so andere quälen können. Und er sprach von seinem Arbeitgeber. Irgendein Philosoph sagte mal, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und ich denke mal, bei der Kreuzigung von Jesus setzen die Römer genau das um. Grausam. Jesaja bleibt aber nicht bei dieser Beschreibung des Gequälten, des Verachteten, sondern er geht einen Schritt weiter und er versucht, die Ursachen herauszustellen. Vers 4. Und das war wirklich so ein prophetischer Blick von ihm. Er schreibt in Vers 4, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, Vers 5. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält, Vers 8. Dieser Riss zwischen Menschen und Gott war viel zu tief, um ihn irgendwie füllen zu können mit frommen Übungen, die vor allem in Haiti sehr oft erlebt habe, oder großzügigen Spenden. Man kann diesen Riss nicht überbrücken damit. Und Gott konnte auch nicht einfach seine Augen dabei schließen. Diese Schuld, die wir aufgeladen haben als Menschen, die musste bezahlt werden. Wir haben das verursacht. Ich, du. Stell dir mal nur mal vor, du sitzt morgens am Frühstückstisch und hörst eine Sondermeldung. Da gibt es einen Banküberfall hier in Bonn-Beul. Da werden Menschen als Geiseln genommen, Angestellte werden getötet dabei. Um es kurz zu machen, die Geiseln sind dann irgendwann frei und der Täter ist flüchtig. So nach Feierabend, abends schaltest du nochmal die Nachrichten an und willst dir erst nochmal anhören, was da passiert. Und da hörst du auf einmal oder siehst du auf einmal ein Fahndungsfoto, da wird nach diesem Täter gesucht. Und das Bild von der Polizei, das da gezeigt wird, das ist deins. Du wirst gesucht. Mehrere Zeugen haben anscheinend dich als Verbrecher eindeutig erkannt. Was passiert in diesem Augenblick, wo man so gemütlich abends vom Fernseher sitzt mit einer Chiptüte und ein paar Gummibärchen und du siehst aber mit deinem Foto und du wirst gesucht? Da überlegst du nicht drüber nach, wie schrecklich der Überfall war, wie schlimm das war, dass Menschen da umgekommen sind oder es geht auf einmal ganz tief unter deine Haut. Es geht auf einmal nur noch um dich. Du wirst gesucht. Wisst ihr, das ist Karfreitag. So verstehe ich Karfreitag. Es geht nicht nur um eine Hinrichtung, die wir irgendwo uns anschauen oder auch darüber lesen. So grausam, wie sie auch war. Es geht nicht darum, es geht um dich und es geht um mich. Jesus wurde damals am Kreuz Jesu wurde so eine Holztafel angebracht. Das wisst ihr ja, ne? Da stand dann drauf, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das machte man ihm zum Vorwurf. Und deswegen, oder eins der Gründe, warum er sterben musste. Aber wenn wir konsequent uns an diesen Text halten, in Jesaja 53, dann müsste diese Tafel einen anderen Text haben. Da müsste zum Beispiel stehen, Eduard Dück, angeklagt wegen schlechter Gedanken, übler Nachrede, Neid, Missgunst, Lieblosigkeit und so weiter. Es würde keine Holztafel reichen dafür. Die ganze Liste aufgeführt von den Dingen, die ich begangen habe, die mich von Gott trennen. Das würde wahrscheinlich ein Roman werden. Mann, wäre das peinlich, ne? Da steht alles, was ich getan habe, was ich bin und viele von den Leuten. Und daneben würde auch deine Liste stehen. Und da würden die Leute sehen und alles sehen, was du getan hast und würden sagen, Mensch, ach, von dem hatte ich schon immer gedacht, dass er das ist, dass er so ist. Aber wisst ihr, diese Leute, die dann dieses hämische Grinsen über die Schuld der anderen, das würde nur so lange währen, bis man seinen eigenen Namen da wiederfindet. Was habe ich schon alles in meinem Leben verbockt? Was hast du schon alles in deinem Leben verbockt? Das ist einiges. Und ich verbock's auch immer noch. Sehr oft. Diese Schuld ist nie wieder gut zu machen. Und so auf der Liste, aufgelistet, alles, was ich getan habe, was du getan hast, das würde erdrücken, oder? Erdrückend wäre das. Das wäre wie so eine Schlinge um den Hals. Ne? Ich denke da an Judas, der mit seiner ganzen Schuld konfrontiert wurde und er konnte einfach damit nicht umgehen. Er sah keinen anderen Ausweg, als sich selbst umzubringen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir von dieser Liste unserer Taten wegschauen und aufs Kreuz schauen. Und wisst ihr, was wir da finden? Das Kreuz mit unserer Liste drauf, das ist nämlich schon besetzt. Ich muss nicht darauf warten, dass ich nun angenagelt werde, bestraft werde für das, was ich getan habe. Für meine Schuld. Ich muss nicht dafür büßen. Das Kreuz ist besetzt. Da hängt meine Liste. Aber ich hänge nicht an dem Kreuz. Da hängt schon jemand anders dran. Die Strafe für deine Schuld ist bereits vollstreckt. Und da hat sich tatsächlich Jesus für meine und deine Liste festnageln lassen. Gott hat einen Sündenbock gefunden. Beim Stichwort Sündenbock, ich komme zwar aus einer russlandsdeutschen Familie, aber wir sind keine typisch russlandsdeutsche Familie. Meine Eltern hatten nur 3 Kinder. Also ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und ich bin als der Älteste eben, war ich immer der Sündenbock. Ich weiß auch nicht warum, aber es war eben so. Also wenn irgendwas war, dann fiel immer mein Name. Gut, in meisten Fällen war ich auch da wirklich dann schuld, aber trotzdem, es macht doch etwas mit einem aus, ne? Wenn ständig bei irgendwas was passiert, als erstes dein Name fällt. Ne? Auch wenn du schuld bist, ne? Dann denkst du, Mensch, machen die anderen denn nichts falsch? Gott hat einen Sündenbock gefunden, der aber unschuldig war. Im Judentum, diese Bezeichnung Sündenbock kommt ja aus dem Judentum und wurde viele Jahrhunderte hindurch wurden am Yom Kippur, ihr wisst das bestimmt, aber trotzdem erzähle ich es nochmal für diejenigen, die es vielleicht nicht so ganz wissen. Sündenbock, Yom Kippur, der Versöhnungstag, der wird bis heute auch in Israel gefeiert, aber nicht mehr so wie früher. Da wurden 2 Böcke ausgewählt, daher die Bezeichnung Sündenbock. Einer wurde in die Wüste geschickt und der andere wurde dann eben geopfert. Geschlachtet. Und damit wollte man zum Ausdruck bringen, dass die Schuld der Leute von Israel nicht mehr zwischen ihnen und Gott steht. Und der Sündenbock war eben, trägt eben, also stellvertretend für die Schuld des Volkes Israel, die Strafe dafür. Gott hat in seinem eigenen Sohn ein für alle Mal einen Sündenbock gefunden. Damit hat ja Jesus Christus durch diesen Tod genau das erreicht, was Gott wollte. Schaut mal in Vers 10. Doch es war der Wille des Herrn, er musste leiden und blutig geschlagen werden, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat. Wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Jesus war eher bereit, sein unschuldiges Leben zu opfern, als eine ganze Ewigkeit mit ansehen zu müssen, dass wir getrennt von ihm sind, wir Menschen. Er hat genau das erkannt, dass unser Leben ohne sein Eingreifen nicht mehr zu retten ist. Und ich stelle mir Gott vor, wie er da runterschaut oder eben auf die Menschen schaut und nichts dagegen tun kann. So ähnlich wie ich da vor der Leinwand stand und diese schrecklichen Bilder sehen musste, wie Jesus da gequält wird und auch nichts tun konnte. Ich konnte nichts daran ändern. Und Gott schaut auf die Menschen und sieht, er kann nichts tun. Sie rennen alle ins Verderben. Bis zu diesem Augenblick, als sein Sohn sagte, Vater, ich mach's. Weil ich die Menschen so sehr liebe, ich mach's. Und weil ich die Menschen so sehr liebe, wie du sie auch liebst. Wir finden in Johannes Kapitel 15, im Vers 13, da steht, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Was antwortete der Vater? Ich will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Ja, ich bin dafür. Ich will, dass du das tust. Ich überlege nur, wie sich der Vater im Himmel gefühlt haben muss, als er da seinen Sohn sah, wie er da gequält worden ist. Im Gegensatz zu Maria hätte Gott eingreifen können. Im Gegensatz zu Maria hätte Gott das Ganze beenden können. Die ganze Quälerei. Aber es gab keinen anderen Weg. Aus lauter Liebe uns gegenüber, dir und mir gegenüber, hat er laut Römer 8, 32 seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Und da begegnet mir die Liebe Gottes. Welch eine Liebe ist das, dass man seinen eigenen Sohn nicht verschont und grausam hinrichten lässt. Ich denke mal, diese Liebe werden wir nie angemessen würdigen können und schon gar nicht irgendwie zurückzahlen können. Aber das ist auch gar nicht der Punkt da drin. Das Ziel dieser Hinrichtung war nicht das, dass wir irgendwas zurückzahlen, sondern sonst werden wir er hätte uns nicht befreit aus unserer Verlorenheit, wenn wir wieder neu versklavt wären. Das Einzige, was Gott oder was Jesus von uns will, ist geliebt zu werden. Er will dafür geliebt werden. Und wer Jesus liebt und sich ihm hingibt, hat für sich die passende Antwort gefunden auf diese Hinrichtung vor 2000 Jahren. Da stirbt jemand, da stirbt einer, damit du leben kannst. Und er bietet dir ein neues Leben an, neu zu beginnen. Wisst ihr, in meiner Freizeit gehöre ich einem Motorradclub an. Wir haben vor kurzem einen neuen christlichen Motorradclub gegründet. Wir sind so 15 Mann, Männer, die alle aus christlichem Hintergrund kommen oder eben auch alle aus der Gemeinde kommen. Das ist für uns wichtig, dass sie alle eine Gemeindezugehörigkeit haben. Wiedergeborene Christen und haben ein Herz für andere Biker, also für andere Motorradfahrer. Wir gehen zu den Hells Angels, also den Höllenengeln, wie sie sich nennen. Wir gehen zu den Satan Slaves, zu den Sklaven Satans, wie sie sich nennen. Wir gehen zu den Bandidos und sprechen mit denen über Gott. Sprechen mit ihnen über Jesus. Und wisst ihr was? Ich kann mit ihnen schneller, komme schneller auf das Thema Gott mit ihnen zu sprechen, als zum Beispiel mit meinem Nachbarn, der ein ganz normales Leben führt. Ich habe in Deutschland noch keine andere Menschengruppe kennengelernt, mit der man so einfach über Gott reden kann, wie diese Biker. Die meisten von ihnen stehen mit dem Rücken zur Wand. Viele von ihnen sind kriminell. Viele von ihnen droht eine Gerichtsstrafe, Gefängnis. Viele von ihnen sind abhängig von Drogen und was weiß ich alles. Aber gerade weil es ihnen so teilweise so dreckig geht, suchen sie die Gemeinschaft in ihren Bikerclubs. Und da gehen wir mitten rein. Wir tragen ihre Kleidung, also auch wir haben unsere Kutten, die wir da tragen. Das ist wichtig, um da angenommen zu werden, weil ohne Kutte wirst du sofort rausgeschmissen oder überhaupt nicht reingelassen. Wir geben uns auch ein bisschen so, wie sie sind. Wir sind alle so ziemlich große Männer und gut, ich trainiere jetzt nicht unbedingt jetzt, aber trotzdem sind wir in ihren Augen, werden wir anerkannt. Und das ist auch ein Grund, warum sie uns über Gott sprechen lassen. Und wisst ihr, wir werden so als die Pastoren, die Biker-Pastoren angesehen. Das heißt, wenn einer von ihnen stirbt auf Beerdigung, werden wir eingeladen zum Predigen. Wenn irgendwas mal ein neues Clubhaus eingeweiht wird, dann werden wir eingeladen, um das einzusegnen. Und wir können ganz klar das Evangelium verkündigen. Wir haben in unserer Gruppe zwei von diesen Männern, die aus diesem Club schon kommen. Der eine war sogar ein Präsident von einem, der von den Satan Slaves gewesen. Also den Sklaven Satans. Das sind alles schreckliche Namen, aber sie haben, wenn man sie kennenlernt, haben die überhaupt nicht mit Okkultismus zu tun. Teilweise kommen diese Namen aus Comicheften. Das haben sie mir gesagt. Es hat ihnen gefallen, der Name, und deswegen haben sie ihn übernommen. Es hat jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Okkultismus zu tun. Aber was wichtig ist, dass viele von ihnen erkennen, wer Jesus ist. Trotz dieser Dunkelheit, in der sie leben. Und wir schaffen es, diese Menschen aus dieser Dunkelheit rauszunehmen. Mit Gottes Hilfe. Auch wenn wir uns sehr oft in diesem Milieu überhaupt nicht wohlfühlen. Da wird viel getrunken, da wird viel über alles Mögliche geredet. Zum Beispiel die Hells Angels besitzen ja auch mehrere Bordelle hier in der Gegend. Aber das Schöne ist, dass wir als Christen dort anerkannt werden. Und dass unsere Botschaft, weil eins der wichtigen Aspekte in einer Biker-Club ist eben Respekt. Und wenn wir ihnen Respekt erweisen, erweisen sie uns den Respekt, zuzuhören. Und wie gesagt, manche von ihnen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus und kommen dann in unser Club und evangelisieren dann die anderen. Ihr könnt gerne weiter dafür beten, dass das weiter passiert. Wisst ihr, Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Und er will in unser Leben einziehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal begriffen haben, worum es eigentlich geht bei der ganzen Sache. In dieser Liebesbeziehung zu Jesus ändert sich unser Leben. Viele der Menschen, gerade wenn ich an die Biker denke, denken, hey, wenn ich Christ werde, dann muss ich aufhören zu rauchen. Nee, das kann ich nicht. Ich warte noch ein bisschen. Wenn ich aufgehört habe zu rauchen, dann komme ich zu eurem Club. Das ist Unsinn. Du musst nicht aufhören zu sündigen, um sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Entscheide dich erstmal für ein Leben mit Jesus und Jesus wird dich verändern, dein Leben verändern. Und das garantiere ich dir. Und er wird es ganz anders verändern, als du es dir denkst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst oder wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, dann ermutige ich dich heute. Tu diesen Schritt und schau, wie Gott dich verändert, dein Leben verändert, deine Ehe verändert, deine Familie verändert. Das haben wir so oft erlebt, Brasilien, Haiti und jetzt auch bei den Balkan hier. Ich würde gerne mit euch beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, wenn ihr wollt. Herr Jesus, so eine abgrundtiefe Liebe ist mir noch nie begegnet, Herr. Danke dafür. Die kannst nur du geben. Noch nie hat jemand für mich oder für uns etwas mehr getan als du. Meinetwegen hast du die Hölle durchgemacht. Meinetwegen, unseretwegen hast du die Hölle durchgemacht. Ich danke dir dafür. Und jetzt nimm unser Leben, Herr, ganz neu und gestalte es nach deinem Willen und nach deinen Vorstellungen. Amen.